Dirke und Huben, der Führungspodcast.
Wer es ganz bis nach oben im Management schaffen will, muss, das ist die klare Aussage, angstfrei sein.
Die Krux ist ja in dieser Zwickmühle zwischen Mythos der Angstfreiheit und dem Tabu darüber zu sprechen und der Realität. Bleibt dem Manager, der glaubt, keine Angst haben zu dürfen, eben nur dieser eine Ausweg, die Ängste verdrängen, beiseite schieben, unterdrücken, ignorieren, solange bis es einfach gar nicht mehr geht.
Was passiert denn dann, wenn man selbst in solche Verhaltensmuster verfällt? Was passiert denn dann eigentlich im Umfeld? Weil wir leben ja nun mal nicht in abgeschlossenen Räumen, sondern unser Verhalten, das dann angstgetrieben ist, das hat ja Folgen. Und das erzeugt so etwas wie eine Abwärtsspirale der Angst.
Wenn dann Angst eben Angst gebiert oder Angst triggert, dann greift eben dieser faszinierende automatische Reaktionsmechanismus, also aggressives oder kompetitives Verhalten anderer, aktiviert sogenannte Defensiv- oder Abwehrmechanismen bei mir selbst.
Und ebenso wie die Angst sind auch die Defensivmechanismen, die sie hervorruft, infektiös.
Der Führungspodcast mit Anke Huben und Kai Dierke.
Wir freuen uns, dass Sie wieder dabei sind, wenn es darum geht, einen etwas anderen Blick auf Führung zu werfen.
Und wir wollen uns an dieser Stelle mal wieder für das tolle Feedback bedanken, was Sie uns immer geben. Und Sie schreiben uns immer so viele unglaublich persönliche Mails. Das ist wirklich richtig bereichernd für uns. Also wir können da nur ganz herzlich Danke sagen und wir versprechen hoch und heilig, dass wir jede einzelne Mail beantworten. Es kann halt leider manchmal etwas länger dauern. Also wir hoffen, Sie sind uns nicht böse und
Schreiben Sie weiter, bitte.
Ja, Sie sind weiter aktiv. In jedem Fall ist das für uns total motivierend. Also ganz herzlichen Dank. Heute geht es um ein Thema, das uns immer wieder beschäftigt und in unserer Arbeit mit Top-Managern immer wieder begegnet. Der Angst, dem vielleicht letzten ultimativen Tabu im Management. In den Sphären gerade des Top-Management sind Tabubrüche selten. Und gerade deswegen ist es so interessant, einmal einen absoluten Top-Manager zu Wort kommen zu lassen.
Ich bin der Ansicht, dass Angst im Management heute sehr viel verbreiteter ist als vielfach angenommen. Manager sprechen nicht gerne darüber, dass Angst sie in ihrer beruflichen Tätigkeit begleitet. Und doch ist dies der Fall, mehr vielleicht als in der Vergangenheit. Angst ist kein Begriff, der in Gesprächen zwischen Managern traditionell sehr oft verwendet wird. Auch haben sich nicht sehr viele Manager mit diesem Begriff näher auseinandergesetzt. Wenn überhaupt, dann im stillen Kämmerlein oder in schlaflosen Nächten. Und doch bin ich der Ansicht, dass in den letzten Jahren die Angst in zunehmendem Maße zu einem ständigen Begleiter des heutigen Managers geworden ist. Die Angst bezieht sich auf ihre persönliche Zukunft, auf ein mögliches Scheitern, auf einen Verlust ihrer Reputation, ja sogar auf einen möglichen Abstieg für sie und ihre Familien. Die Gründe dieser Angst sind vielfältig.
Wer hat das gesagt? Oder geschrieben? Was glauben Sie? Deutlicher geht es ja nicht. Diese Worte stammen von Walter Kielholz. Walter Kielholz, zu der Zeit damals Verwaltungsratspräsident, also quasi wie ein Aufsichtsratschef der Credit Suisse, ist noch immer vielleicht der Grand Seigneur der Schweizer Wirtschaft.
Das kann man so sagen.
In Deutschland würde man ihn vergleichen vielleicht mit jemanden wie Alfred Herrhausen von der Deutschen Bank oder Berthold Beitz von Krupp. Und 2006 hat er einen Artikel veröffentlicht mit dem Titel Angst im Management.
Und in gewisser Weise kann man ja sagen, Walter Kielholz ist ein mahnendes Beispiel. Auf der einen Seite hat er klug über Angst nachgedacht. Aber er hat dieses Denken eben nicht in kluges Handeln übersetzt. Also nur noch mal zur Erinnerung. Walter Kielholz war Verwaltungsratsmitglied der CS von 1999 bis 2014. Und von 2003 bis 2006 sogar Chef des Verwaltungsrats der Credit Suisse. Also er war im Grunde der Topmanager an höchster Stelle, der diese Investmentbankerkultur, die Credit Suisse am Ende an die Grenzen geführt hat, maßgeblich ermöglicht hat und gefördert hat.
Ja, und das ist ja quasi eine Kultur der Angst gewesen, die die Grundlage für das Scheitern der Credit Suisse geworden ist.
Und das Beispiel zeigt eben sehr deutlich, Reflexion ohne Aktion ist eben wirkungslos. Also der Schritt ins Tun muss gelingen, sonst bleibt man eben in dieser Logik des Misslingens gefangen. Und das hat ja unsere Podcast-Folge zur Credit Suisse auch nochmal ganz deutlich gezeigt. Also es gibt dann diese Logik von How the Mighty Fall.
Ja, genau. Also, dass an dieser höchsten Stelle so klug nachgedacht wird, also ich fand das schon erstaunlich.
Das war beeindruckend.
Diese Worte sind ja toll gewählt und Absolut. Die sind genau am Punkt. Aber eben, ja, es wird nachgedacht, aber eben nicht gehandelt. Das macht ja eigentlich eines sehr klar deutlich, dass Angst bis heute im Management keinen Platz hat.
Absolut.
Das haben wir so uns im Vorfeld überlegt. Angst ist eigentlich im Management das, was zur Zeit von Sigmund Freud Anfang des 20. Jahrhunderts die Sexualität war.
Ja.
Ja? Sie ist sowas wie so ein Tabu, da redet man nicht drüber oder also man duckt sich so dran vorbei. Man spricht darüber vielleicht in stillen Ecken, aber auch nicht wirklich.
Und nur unter vorgehaltener Hand.
Ja, und ein Tabu ist ja nach der Definition von Wikipedia, habe ich ja letztes Mal schon gesagt, ich habe ja Wikipedia
auch schon
bei Serendipität gegoogelt. Ein Tabu ist etwas, das es nicht gibt, nicht geben darf oder geben kann. Und das Brutale ist, es kann trotzdem enorme Auswirkungen auf das Leben haben oder gerade deshalb, darf aber nicht benannt werden. Und es kann damit eben auch nicht bearbeitet werden. Das ist ja das Problem. Und Tabus sind ja sowas wie kulturelle Konventionen, die sich aber über Zeit verändern können.
Und Sigmund Freud hat eine ganz berühmte Schrift verfasst, Totem und Tabu.
Das passt so super.
Klingt schon so dramatisch.
Ja.
Und da hat er den Charakter von Tabus wirklich mal so super eindrucksvoll beschrieben. Tabuverbote entbehren jeder Begründung. Sie sind unbekannter Herkunft. Für uns unverständlich erscheinen sie jenen selbstverständlich, die unter ihrer Herrschaft leben. Wer ein Tabu übertreten hat, der ist dadurch selbst Tabu geworden.
Das ist super. Wer ein Tabu übertreten hat, der ist dadurch selbst Tabu geworden.
Und das gibt eben dann dieses Kartell des Schweigens, weißt du?
Genau, und das sagt ja alles aus, ne? Worum es hier geht, wenn Angst das Tabu im Management ist. Und das hat ja eigentlich ziemlich große Konsequenzen, also nicht nur persönliche, sondern auch weit darüber hinaus. Auf der persönlichen Ebene führt das Tabu der Angst zu verleugnen oder verdrängen. Da kommen wir auch gleich nochmal in der Tiefe zu, was da eigentlich passiert in einem abgeht. Und das kann ja bis zu dauerhaften psychischen und physiologischen Schäden führen. Und es gibt ja immer wieder so Untersuchungen, dass die gesellschaftlichen Kosten der Angst immens sind. Also der volkswirtschaftliche Schaden von Angst wurde schon 2006 in Deutschland auf über 100 Milliarden Euro geschätzt. Durch angstbedingten Arbeitsausfall, Medikamentenmissbrauch, Alkoholmissbrauch infolge von Angst, Mobbing aus Angst, einer inneren Kündigung. Und das war ja alles weit vor der Finanzkrise und vor Corona und dem Ukraine-Krieg, was uns heute ja jedem Einzelnen noch viel, viel mehr Angst macht.
Ja, absolut. Und ich meine, das waren eigentlich die friedlichen Zeiten, das muss man einfach sagen. Also es würde mich nicht wundern, wenn sich das nochmal mindestens verdoppelt hätte, diese Zahl. Aber wenn man wieder auf den Manager zurückschaut, ist es ja wirklich interessant und das erleben wir ja immer wieder auch in der Arbeit. Diese scheinbar hochrationalen Manager, die sich selbst einfach überhaupt keine Emotionen erlauben, also weder nach innen und schon gar nicht nach außen, sind wirklich oft Getriebene ihrer Ängste. Und zwar in vielfältiger Weise, die Angst vor Verlust, vor Scheitern, vor ausbleibendem Erfolg. Und natürlich ist es wie bei jedem Menschen zunächst erstmal eine persönliche Herausforderung, mit den Ängsten umzugehen. Aber bei Managern in hoher Verantwortung bleibt es eben nicht dabei. Es bleibt eben nicht nur eine persönliche Herausforderung. Denn man muss ja sagen, Manager, die von ihren Ängsten getrieben sind, die führen ja auch anders. Und das sehen wir. Und das hat Konsequenzen. Und im Ergebnis kommt es im Prinzip zu diesen unkontrollierten Reaktionen, gerade in Situationen, in denen es auf Führung besonders ankommt.
Also deshalb wollen wir uns dieses wichtige Thema Angst im Management auf zwei Ebenen und in zwei Teilen, also in zwei Podcast-Folgen, genauer anschauen.
Eine Miniserie.
Das erste Thema, das wir uns anschauen, ist der Manager und sein Tabu. Angst. Das zweite Thema in der nächsten Podcast-Folge lautet Martin Winterkorn oder Management bei Angst. Da geht es um die Angstkultur in Organisationen.
Das ist eine ganz besondere Form der German Angst.
Ja, das ist wahr. Das kann man so sagen. Also, los geht's. Unser heutiges Thema, der Manager und sein Tabu, Angst. Und wir wollen uns diesmal in Trommelwirbel vier Fragen diesem Thema
vier
annähern.
Genau.
Ja, es sind vier Fragen, das muss
das
sein.
Das Tabu ist einfach zu groß, dafür reichen keine drei Fragen.
Nee, genau. Also die erste Frage lautet, welche Ängste treiben Manager um? Die zweite Frage heißt, wie funktioniert Angst? Mit welchen Wirkungen nach innen? Also wie funktioniert Angst eigentlich im Innenleben eines Menschen? Die dritte Frage lautet, welche Wirkungen hat Angst nach außen, also im sozialen Umfeld von Managern?
Und zwar insbesondere im Arbeitsumfeld, würde man natürlich sagen.
Natürlich. Und deswegen braucht es eine vierte Frage, denn darauf dürfen wir auf keinen Fall verzichten.
Auf gar keinen Fall.
Was kann jeder tun, um sich nicht von Ängsten bestimmen zu lassen? Also, wir dürfen nicht nach der dritten Frage aufhören, weil die vierte ist wirklich wichtig.
Die hilft.
Die erste Frage, welche Ängste treiben Manager eigentlich um?
Eigentlich ist es ja so ein bisschen absurd. Wir sind in diesem ganzen Taumel von Polykrisen eigentlich umgeben von großen gesellschaftlichen Entwicklungen, die Fortschritt zeigen. Also es geht
ja
voran.
Absolut.
Ne? Und es geht also nicht jetzt um irgendwelche täglichen Headlines, sondern es geht, wenn man mal so den großen Blick schweifen lässt, um die großen Tendenzen. Und das fand ich ganz interessant. Wir haben das ja vor ein paar Tagen bei Gabor Steingart gelesen in seinem Business Briefing.
Ja, das fand ich wirklich gut. Mal nicht nur ständig schlechte Nachrichten, sondern auch mal auf das Positive gucken.
Genau, nicht immer nur Katastrophismus, sondern auch mal ein abgewogener Blick. Und da gibt's ja doch wirklich gute Beispiele.
Er nannte so die steigende Lebenserwartung, Wachstum des Wohlstandes pro Person, weniger Kindersterblichkeit und der Aufwärtstrend der Finanzmärkte grundsätzlich natürlich durch technologischen Fortschritt oder auch die Fortschritte gegen die Klimakatastrophe durch den Boom der erneuerbaren Energien. Also natürlich kann man das alles kritisch angucken, aber die grundlegende Tendenz in langen Sequenzen gesehen ist positiv.
Ja, absolut. Und das sind ja auch alles wirklich positiv stimmende Entwicklungen, die uns eigentlich ermuntern müssten oder ermutigen müssten. Und wir könnten natürlich Oscar Wilde zustimmen mit diesem schönen Satz, am Ende wird alles gut und wenn es noch nicht gut ist, dann ist es eben noch nicht das Ende.
Stimmt. Ja, und trotzdem erleben wir, und das wird ja sicherlich jedem so gehen, ganz persönlich mehr Angst als früher. Also das ist schon so. Wir spüren das bewusster, habe ich so ein bisschen das Gefühl. Wir haben das an anderer Stelle ja auch schon mal den Verlust unserer Selbstgewissheiten genannt oder etwas knackiger den Verlust unserer Ego-Illusionen.
Ja, und das trifft uns eben menschlich alle, aber Manager natürlich nochmal in ganz besonderem Maße. Denn diese Selbstgewissheiten oder Ego-Illusionen, und wir zeigen die ja gleich nochmal kurz auf, diese Ego-Illusionen sind natürlich im Kern des managerialen Selbstverständnisses. Also gerade diese Ego-Illusionen geben diese Selbstgewissheiten, von denen Manager leben und die ihnen ein starkes Gerüst und einen Halt geben in dieser Welt von Polykrisen und Unsicherheiten. Also im Prinzip so eine Art emotionale und mentale Rüstung, könnte man vielleicht sagen. Deswegen ist es vielleicht wichtig, auch sich nochmal wirklich kurz daran zu erinnern, was denn diese Illusionen sind, von denen wir uns eigentlich verabschieden müssen.
Schauen Sie doch mal, ob diese Illusionen auch auf Sie zutreffen. Bei uns, bei Kai und mir, ist es definitiv der Fall,
absolut,
oder?
Absolut. Als Boomer sind wir davon voll betroffen.
Ja, wir sind so voll die Babyboomer und da sitzen wir mittendrin in diesen vier ekligen Illusionen. Die erste Illusion, das war, muss man ja schon fast sagen, die Fortschrittsillusion. Also diese Denke, die Zukunft ist wie die Vergangenheit, nur besser. Weil wir als Menschen ja unser Denken und Handeln darauf gründen, dass die Zukunft eine Fortschreibung der Vergangenheit ist, nur eben in einer besseren Version. Und so eine tiefgreifende Destabilisierung durch Uneindeutigkeit, Unsicherheit und Unvorhersagbarkeit, wie das im Moment ja ist, darauf sind wir ja eigentlich alle ziemlich schlecht vorbereitet.
Absolut,
oder?
Absolut. Die zweite Illusion ist die Kontrollillusion. Also dieser Satz, den man sich immer gesagt hat, ich habe Kontrolle über mein Leben. Also wir haben ja immer geglaubt, dass wir durch Planen und Kontrolle oder durch Disziplin und Selbstkontrolle irgendwie die Dinge in den Griff kriegen. Dieses Gefühl, was wir im Augenblick haben oder viele haben, dieses persönliche Ausgeliefertsein und vielleicht sogar verwundbar sein, das hat natürlich in diesem Selbstverständnis von Kontrolle überhaupt gar keinen Platz.
Ja, und die dritte Illusion, von der wir uns leider verabschieden müssen, ist die Leistungsillusion.
Wir sind ja so besonders weh.
Wir sind ja so mit dem Denken aufgewachsen. Ich kann einen Unterschied machen. Also Leistung lohnt sich. Das war immer der klassische Spruch, den wir gehört haben. Aber diese Ideologie so unbegrenzter Selbstwirksamkeit durch unbegrenzte Leistung wird ja auch in diesen Zeiten der Unsicherheit ziemlich in Frage gestellt.
Und die letzte, die vierte Illusion, und das tut Managern natürlich auch gerade ganz besonders weh, ist die Erfolgsillusion. Also diese Vorstellung, ich hatte Erfolg und deswegen werde ich auch weiterhin Erfolg haben. Da muss man natürlich sagen, gerade erfolgreiche Manager und erfolgreiche Menschen haben schon immer irgendwie unbewusst den eigenen Beitrag zum Erfolg überhöht und den Beitrag von Zufall und Glück und günstigen Umständen unterschätzt. Aber dieses Versprechen, weiterhin Erfolg zu haben, nur weil es in der Vergangenheit so war, ist natürlich eine völlige Illusion geworden.
Ja, wenn wir uns das nochmal so ein bisschen klar machen, dass wir uns eigentlich von diesen Selbstgewissheiten in diesen Polykrisen ja wirklich verabschieden müssen, dann bekommt das Thema Angst im Management eigentlich nochmal eine ganz andere und sehr viel grundlegendere Bedeutung. Mhm. Das ist schon so, denn die Krisen um uns herum und damit dieser Verlust dieser Selbstgewissheiten, die wirken ja eigentlich wie so ein Turbo auf menschliche Ängste, denn ja, das haben wir schon häufig gesagt. Das kann man nie oft genug wiederholen.
Man kann es nicht oft genug sagen.
Ich sagte menschliche Ängste, denn Manager sind auch nur Menschen. Es ist banal, aber irgendwie, ja, ich wiederhole es heute nochmal, ganz bestimmt.
Genau. Ja, und das ist einfach so. Und man kann es einfach zwar leugnen, aber es hilft nicht. Und natürlich ist in dieser Situation noch so ein zusätzlicher Effekt irgendwie sichtbar, denn verstärkend kommt für Manager natürlich hinzu, Angst ist die hässliche Zwillingsschwester der Macht, könnte man eigentlich sagen. Ne? Also je weiter oben man in der Hierarchie steht, umso mehr hat man ja scheinbar irgendwie zu verlieren. Also
ja, das stimmt. Mhm.
Die Risiken für das mühsam Erreichte lauern ja überall. Und die Angst des Managers ist vor allem die Angst vor Versagen und Verlust. Also Verlust von Anerkennung, Statusverlust in der Hierarchie oder im sozialen Umfeld. Die Angst, ausgeschlossen zu werden. Wir haben ja schon mal drüber gesprochen, über diese Hyperinklusion, diese Blase, in der man eigentlich lebt. Und wenn man da ausgeschlossen wird, dann ist man niemand mehr. Vielleicht Verlust von Kompetenz oder Expertise, wenn es um neue Aufgaben geht. Es gibt Angst vor Verlust der Autonomie, wenn man irgendwie in neue Organisationsstrukturen geworfen wird. Angst vor Fehlern, Kontrollverlust. Und damit verbunden natürlich der ganze Komplex der Angst vor dem Verlust von Selbstwirksamkeit. Also es ist wirklich eine angstbehaftete Situation, in der Manager heute funktionieren müssen. Das muss man einfach sagen.
Das ist ganz klar, und damit wird die Aufgabe, das Tabu der Angst im Management zu durchbrechen, ja, auf der einen Seite noch schwieriger und noch dringender. Das ist sehr deutlich, denn das Tabu ist einfach allgegenwärtig im Management. Wer es ganz bis nach oben im Management schaffen will, muss, das ist die klare Aussage, angstfrei sein. Sonst wird er eben selbst tabu, das heißt vermieden, verleugnet, ausgegrenzt.
Genau, das ist ja die Haltung.
Ja, genau.
Führungskräfte im Top-Management haben keine Angst. Und sie zeigen auch keine Angst. Und genau das macht sie erfolgreich. Und man kann sich auch die Frage stellen, wie sonst könnten sie denn diesen steinigen Weg an die Spitze unter Dauerstress und Positionierungsdruck überhaupt meistern? Ne? Also wie könnten sie sonst irgendwie so furchtlos vorangehen, so dass ihre Mitarbeiter ihnen vertrauen und sich irgendwie hinter sie scharen? Deswegen ist es schon nachvollziehbar, dass es irgendwie so dieses Credo gibt, wer es nach ganz oben schaffen will im Management, der muss eigentlich angstfrei sein.
Ja, so Angst kenne ich nicht.
Ne? Ja, genau.
Das ist so dieser weit verbreitete Mythos. Und das klingt ja auch logisch und nachvollziehbar, dass es fast wie eine Selbstverständlichkeit wirkt. So nach dem Motto, ist doch klar, ja. Angst ist schließlich ein deutliches Zeichen von Schwäche, Selbstzweifel und Verunsicherung. Die kann und will sich kein erfolgreicher Manager leisten. Und schon gar nicht in diesen schwierigen Zeiten. Hm. Also hat er eben keine Angst. Punkt.
Ja, genau. Aber so funktioniert es eben genau gerade nicht. Denn man muss anerkennen, jeder Mensch hat Ängste. Ob er nun will oder nicht.
Ja. Also wir werden ja viele Beispiele skizzieren, die wir in unserer täglichen Arbeit erleben. Und ein besonders starkes Beispiel ist mir in Erinnerung, was ich mal so ein bisschen umreißen möchte. Normalerweise erleben wir ja in bilateralen Gesprächen diese Angst von Managern. Das ist ganz klar und das ist natürlich hochvertraulich. Aber es ist wichtig, darüber zu sprechen, dass es dieses Tabu der Angst gibt. Und ganz selten erleben wir diese Angst dann in Teamkontexten, also in Teamworkshops.
In der realen Situation.
Wo nicht nur wir als Coaches das hier erleben, sondern auch andere das sehen. Und das ist dann etwas erschütternd. Es ist schwierig, wenn man so etwas mitbekommt. Also ich erinnere mich an eine Situation. Wir hatten einen Teamworkshop und der Topmanager, der dieses Team geführt hat, kam ein paar Minuten zu spät, am ganzen Körper zitternd. Also es war wirklich sehr spürbar. Es waren auch schwierige Wochen hinter ihm, schlechte Zahlen, bevorstehender Führungswechsel im Konzernvorstand. Es ist eine Tochtergesellschaft in einem Konzernverbund gewesen. Er kriegte damit einen neuen Vorgesetzten in dem Konzernvorstand. Ja, und dann so einen Konkurrenten im gleichen Ressort. Ne? Da ging es um Positionskonkurrenz. Und der Tropfen, der so ein bisschen dann das Fass zum Überlaufen gebracht hat, war dann eine Absage eines persönlichen Kennenlerngesprächs mit seinem künftigen Chef in London, das eigentlich 2 Tage später stattfinden sollte und zu dem er nun ausgeladen war und zu dem der Konkurrent eingeladen war.
Ach ja.
Ja. Und das brach praktisch alle Dämme. Also alles das, was er vorher zusammengehalten hat, das konnte er nun nicht mehr zusammenhalten. Und es brach alles aus ihm raus in diesem Teamkontext. Man will ihn ausboten, man will ihn hintergehen, man will ihn schlecht machen. Er wisse doch, wie andere hinter seinem Rücken über ihn sprechen würden. Also diese gesamte Emotion brach wie eine Eruption aus ihm raus. So nach dem Motto, ich habe keine Chance. Ich weiß doch, wie ihr mich seht. Ich kann nicht mithalten. Das war wirklich dramatisch.
Mhm. Ja, und das ist wirklich ja eine, das war ja wirklich eine dramatische Situation. Ich weiß noch, wie du mir das erzählt hast. Und das hat dich ja auch sogar wirklich mitgenommen. Aber es ist eben eine so dieser seltenen Situationen, die eben so ganz in einem Bild oder in einer Situation das zusammenfassen. Ne? Denn die Krux ist ja in dieser Zwickmühle zwischen Mythos der Angstfreiheit und dem Tabu darüber zu sprechen und der Realität bleibt dem Manager, der glaubt, keine Angst haben zu dürfen, eben nur dieser eine Ausweg, die Ängste verdrängen, beiseite schieben, unterdrücken, ignorieren, solange bis es einfach gar nicht mehr geht.
Ja.
Und das tun die eben so erfolgreich, dass sie, auch wenn wir sie danach fragen, immer die gleiche Antwort erhalten. Angst? Nee, Angst habe ich nicht. Und sie können sich auch eigentlich gar nicht daran erinnern, jemals richtige Angst empfunden zu haben. Also, weil es eben ein Tabu ist, gibt es eben diese Angst nicht.
Und wenn man dann so ein bisschen von der Seite nochmal kommt und eben nicht nach Ängsten fragt, sondern um die Ecke herum fragt, was einem Manager oder Managern denn das schöne Gefühl der Angstfreiheit nehmen könne, ja, dann wird so ein bisschen die Büchse der Pandora geöffnet. Es ist schrecklich, wenn die Firma nicht am Markt mithalten könne, wenn sie persönlich ihre Ergebnisse nicht bringen würden, wenn ihre Position oder ihr Status im Unternehmen bedroht sei, wenn der Konkurrent sich doch durchsetzen würde, wenn sie an Anerkennung verlieren würden.
Also all das.
Ein Pandemonium an Ängsten bricht dann heraus, aber Angst habe ich nicht.
Also die haben im Prinzip ihre Ängste wirklich so in Anführungsstrichen erfolgreich aus ihrem Bewusstsein verdrängt, dass sie überzeugt sind, wirklich keine zu haben und über jegliche Angst zu stehen. Und es ist wie abgespalten und sind sich dieser tiefgreifenden und tiefsitzenden Ängste einfach nicht mehr bewusst. Das Problem ist eben, die Ängste sind aber da, auch wenn man sie leugnet. Also diese Versagensangst, diese Angst, nicht abzuliefern, vor Kontrollverlust und so weiter.
Die Angst zu scheitern.
Ja, die Angst zu scheitern über allen anderen.
Ich würde sagen, wir haben ja diesen wunderschönen Text von Walter Kielholz aus dem Jahr 2006. Und ich würde ihn einfach nochmal sprechen lassen, wie er darüber nachdenkt, was er darüber sagt. Und ich habe immer so ein bisschen mulmiges Gefühl dabei, weil man ja gleichzeitig oder wir ja gleichzeitig seine Rolle bei der Credit Suisse damit durchaus kritisch sehen.
Wenn ich den Begriff Angst verwende, dann meine ich damit dieses Gefühl, das den Manager beschleicht, wenn er sich nicht mehr sicher ist, ob sein Lebensentwurf, seine beruflichen Zukunftsvorstellungen sich überhaupt noch realisieren lassen. Wenn er von der berechtigten oder vielfach auch unberechtigten Annahme ausgeht, dass er in seiner Aufgabe scheitern wird, dass er der Last der an ihn herangetragenen Ansprüche nicht mehr standhalten kann, dass seine berufliche und damit auch finanzielle Stellung in Gefahr ist, dass seine durch Jahre harter Arbeit aufgebaute Reputation bleibenden Schaden nehmen kann oder ihm selbst und seiner Familie schließlich sogar der soziale Abstieg droht.
Ja, welche Ängste Manager tatsächlich haben, weil Manager sind auch nur Menschen. Genau, ist doch völlig normal.
Sprechen Sie bitte mit.
Ja, es ist völlig normal. Manager sind auch nur Menschen und haben Ängste. Also welche Ängste das sind, das haben wir, glaube ich, gut umrissen. Und das hat auch Walter Kielholz sehr schön gesehen. Jetzt ist ja die zweite Frage, wie funktioniert denn eigentlich die Angst? Und welche Wirkung hat sie nach innen? Also wie wirkt Angst auf das Innenleben eines Menschen? Und das haben wir in der Corona-Zeit von so vielen Neurowissenschaftlern erklärt bekommen. Aber wir schauen uns das auch noch mal kurz an, damit wir noch mal die Basis dafür legen, um zu verstehen, dass das völlig normal ist.
Normal sein sollte.
Ich würde sagen, wir schauen erst mal darauf, warum kein Mensch, eben auch kein Manager, seine Angst einfach abschalten kann. Und welche Folgen das für ihn und andere hat.
Und lass uns einfach bei den Basics beginnen. Angst ist ein natürlicher Schutzinstinkt. Also sie will uns eigentlich Gutes tun, indem sie uns vor leichtfertigen oder risikobehafteten Handlungen schützt. Und deswegen hat sie eben auch diese tolle evolutorische Funktion gehabt, dass sie der Menschheit das Überleben ermöglicht und gesichert hat.
Ich finde das gut. Also Angst ist ja was Positives. Also allein schon Angst zu leugnen ist ja eigentlich blöd, weil Angst ist ja gut.
Genau, also sie ist einfach in den tiefsten Tiefen unseres Gehirns fest verdrahtet, damit wir weiterhin überleben. Und wenn wir ehrlich sind, sind wir alle Nachfahren von Ängstlichen. Weil die Unängstlichen sind alle gefressen worden on the way.
Hm? Ja, stimmt.
Und diese Funktion von Angst ist eben eine Überlebensfunktion und die Neurowissenschaft zeigt das ja auch, dass unser Gehirn einfach darauf gedrillt ist oder geeicht ist, unsere Umgebung permanent nach Gefahren zu scannen. Ja, also wir gucken immer auf Bedrohung, damit wir unmittelbar darauf schnell reagieren können und in Sicherheit bringen können. Also das ist eben ein Relikt aus dieser Frühzeit des Menschen, als wir von Säbelzahntigern, Wollnashörnern und Mammuts bedroht wurden und uns in Sicherheit bringen konnten, wenn das mit der Angst gut funktionierte.
Du beschreibst ja gerade diese Urangst. Das ist ja so eine archaische, situative, physische Angst um Leib und Leben. Das ist ganz klar. Und das ist ja auch der Ursprung der menschlichen Angst in der menschlichen Psyche. Und diese Form von Angst ist in unserer modernen und ja viel sichereren Welt ja eigentlich umgeformt oder überformt worden. Also wenn wir die situative physische Angst früher gesehen haben, dann sehen wir heute eher eine moderne, strukturelle, soziale Form der Angst. Ne? Abstieg, Verlust von Ansehen etc. Darüber haben wir ja eben gesprochen. Aber in dieser Welt der strukturellen, sozialen Formen der Angst erleben wir eben nicht mehr nur diese kurzen, ja, wie soll ich das sagen, Angsthöhepunkte oder Peaks, also so Ausschläge.
Vor dem Säbelzahntiger, genau.
Ja, vor dem Säbelzahntiger, so wuff geht das hoch und dann wieder Entspannung, sondern wir erleben eigentlich in diesen strukturellen sozialen Formen der Angst ein permanent gesteigertes Angstlevel.
Genau.
Mit so dauernder Anspannung. Auf das Erstere ist ja unser Körper gut vorbereitet und konditioniert, aber auf diese dauerhaft gesteigerte Anspannungsform und diese dauerhaft gesteigerte Angst sind wir eben nicht gut vorbereitet.
Exakt. Und das ist eben das Problem, denn diese Angst sorgt eben dafür, dass im Gehirn im Grunde sofort Alarm ausbricht, sobald wir uns bedroht fühlen. Also wenn irgendwas, wie gesagt, negativ Überraschendes passiert. Es ist wie so eine Art Übererregung und in dieser Übererregung ist eben klares und rationales Denken praktisch unmöglich. Unser Gehirn fokussiert dann voll und ganz auf diesen Alarmzustand, um uns zu schützen. Also alle Sinne und alle Kräfte werden zur Bewältigung dieses Alarmzustands aktiviert. Und das ist natürlich auch der Vorteil der Angst, weil alles wird in die Kraft investiert. Aber es ist eben auch der Nachteil, denn die Angst greift praktisch massiv ins Ruder und kann uns aus der produktiven Bahn werfen. Also der Gerald Hüther, dieser berühmte Neurobiologe, hat das ja so schön formuliert. Er sagt, es geht im Hirn im Fahrstuhl bergab.
Ja, das ist ein schönes Bild.
Ein gutes Bild.
Und wenn Sie jetzt glauben, nö, das bin ich nicht, also ich habe das alles im Griff, dann denken Sie nochmal an eine Situation, wo Sie wirklich Angst hatten, ob das jetzt physisch war oder ob das in diesem sozialen Kontext ist. Man verliert dann so die Impulskontrollen, auch die Frustrationskontrollen. Man ist nicht mehr so tolerant. Wir können uns dann auch nicht mehr so umsichtig in andere hineinversetzen, ne? Dass man so ein bisschen den Blick erweitert. Alles wird quasi, sozusagen das ganze Denken wird auf so einen Notbetrieb geschaltet. Es fällt uns meistens schwer, uns richtig zu fokussieren auf die eigene Arbeit. Und kreativ sind wir dann ganz sicherlich nicht mehr. Denn dort, wo es mit dem Fahrstuhl, wie der Gerald Hüther so nett sagt, hingeht, da kommen ganz andere Mechanismen zum Tragen. Und das sind tatsächlich Mechanismen, die wirklich schwerwiegende Folgen, negative Folgen auf das Führungsverhalten haben.
Also wenn wir uns das mal anschauen, so Fahrstuhl erstes Untergeschoss,
ja.
Um mal in dem Bild zu bleiben,
ja.
Dann gibt es eben zuerst mal diesen Mechanismus, dass Menschen in diesem ersten Untergeschoss in Verhaltensmuster verfallen, die sie in ihrer Kindheit gelernt haben. Also diese Muster sind so robust und hart verdrahtet, dass sie immer wieder abgerufen werden können und das eben gerade auch unter beängstigenden Umständen.
Und diese Auslöser für die ja individuell subjektiv wahrgenommenen Gefahren können ja durchaus vielfältig sein und sind auch ja persönlich sehr unterschiedlich.
Und können eben in der Kindheit ja auch begründet liegen. Das ist ja genau das, was wir da gelernt haben.
Absolut. Und für einen ist das schon ein beunruhigender Tonfall des Chefs, des CEOs, für den anderen so ein irritierendes Konkurrenzverhalten eines Kollegen oder das Projektteam, das nicht abliefert oder die schwachen Verkaufszahlen, die das Geschäftsziel gefährden. Also es gibt ja viele Gefahren, die im Managerleben lauern. Sie werden deshalb so unterschiedlich von jedem Einzelnen wahrgenommen. Bei dem einen, der nimmt das gar nicht wahr, den Tonfall des Chefs.
Schultern.
Genau, und der andere, der reagiert sofort darauf, weil es natürlich die Vorerfahrungen sind, also die frühen Vorerfahrungen, die der Einzelne gemacht hat, die bestimmen, wie er etwas wahrnimmt oder eben nicht.
Jeder hat so seine eigenen Triggerpunkte einfach.
Genau, das sind eigene Triggerpunkte. Also wenn man zum Beispiel an eine selbst empfundene Erniedrigung oder eine Situation in der Kindheit denkt oder ein traumatisch erlebtes Versagen, kann diese Erinnerung eben schon bei ganz geringfügigen Anlässen wieder aufflammen.
Und deswegen gibt es eben auch manchmal keine Erklärung, warum in manchen Situationen, wo der Auslöser so klein ist für andere, diese Reaktion so völlig unverhältnismäßig erscheint.
Ja, ich erinnere mich an einen Teamworkshop, wo ein Manager über so schwierige Erfahrungen gesprochen hat. Da ging es um einen Auftritt auf einer Top-100-Konferenz. Und daneben saß sein Kollege in einem Vorstand und guckte ihn an und sagte, wie, das war doch jetzt wirklich nicht schlimm. Also, warum hast du denn da jetzt so reagiert? Also völlig verständnislos ihn angeguckt hat. Wie, also ist doch gar nichts passiert. Also das ist genau der Punkt, um den es hier geht.
Ja.
Jeder nimmt potenzielle Gefahren oder überhaupt Situationen unterschiedlich wahr.
Ja, absolut. Und es gibt eben genau diese völlig individuellen Reaktionsmuster. Wir kennen ja auch genug Manager, die dann eben im Grunde, wenn sie dieser unbewussten Angst nicht begegnen wollen, sofort in den Kampfmodus schalten. Also sofort massiv Druck aufbauen, ihre Teammitglieder niedermachen und so ein unangemessenes Aggressionsverhalten entwickeln. Also Sie haben eben gelernt, dass sozusagen Durchsetzen Ihr bester Schutzmechanismus ist. Also Angriff ist die beste Verteidigung. Und da reichen dann oft auch einfach kleine Irritationen. Die Lunte ist kurz und dann geht's einfach sofort zur Sache.
Ja, also um mal so ein Beispiel zu geben, ein Top-Manager, der bekannt war für sein wirklich tiefes Misstrauen gegen jeden, wo wir dann in langen Gesprächen tiefer schürfen durften. Und es wurde klar, dass er als Außenseiter aufgewachsen war, in der Schule auch sozial ausgeschlossen war und sogar gemobbt wurde. Und nur durch Top-Leistung tatsächlich so ein Mindestmaß an Anerkennung bekam. Mhm. Und er wurde im Grunde zu diesem Schutzverhalten, also ich bringe Leistung, komme was wolle, wurde er ja quasi von seinem Umfeld erzogen.
Genau, er wollte sich im Prinzip in sein Umfeld hineinleisten. Ja,
ja genau. Er, sozusagen sein Motto war ja, nur solange ich mein Ergebnis bringe, bin ich sicher. Mhm. Also tue ich das, koste, was es wolle. Und das hat dann Konsequenzen für das Umfeld, für die Peers, für die Vorstandskollegen, für die Teammitglieder. Das kann man sich vorstellen. Er übte massiven Druck aus.
Das ist ja nur ein Muster. Andere, wir haben das ja auch erlebt, werden zwanghaft methodisch. Du erinnerst das. Und dann fangen dann an, sich so in Prinzipien zu flüchten. Also für, das sind so, das ist genau das Gegenmodell. Die haben gelernt, dass Rückzug der bessere Weg ist. Mhm. Und das kommt einem ja dann manchmal wirklich komisch vor. Aber diese Leute, die meiden dann Kontakt und isolieren sich absolut. Also sie stornieren Meetings, grüßen niemanden mehr und schließen sich quasi in ihr eigenes Büro ein, um jegliche Begegnung zu unterbinden. Und sowas haben wir auch schon erlebt.
Du erinnerst dich selbst, das einfach nicht,
aber selbst an der Spitze eines Konzerns, eines DAX-Konzerns, wo wirklich der CEO einer Ländergesellschaft im Grunde diese Rückzugsstrategie gefahren hat, einfach alle Treffen abgesagt hat, keinerlei Kontakt mehr zu seinem Führungsteam gesucht hat und zu seinen Vorstandskollegen und sich schließlich dann wochenlang eigentlich krank gemeldet hat, nur um keine Kontakte zu haben, also nur um nicht jemandem über den Weg zu laufen.
Ja, man kann sich das nicht vorstellen, aber das ist tatsächlich wahr. Also es hört sich an wie Fiktion, aber es ist nicht Fiktion. Mm-mm. Das ist das, was wir erleben. Und das sind natürlich Extremfälle, das ist klar. Aber dieser Kampfmodus und das Muster des Rückzugs, beides haben wir schon in Extremform erlebt. Und das sind diese antrainierten Muster aus der Kindheit. Und wenn die nicht helfen, diese Übererregung, sozusagen diese Angst vor der Angst, nenne ich das jetzt mal, in den Griff zu kriegen, dann rutscht der Fahrstuhl noch eine Etage tiefer. Und dort sind diese archaischen Notprogramme verankert. Also es geht mit dem Fahrstuhl ins zweite Untergeschoss.
Und in diesem zweiten Untergeschoss sind wirklich diese instinktiven Reaktionen verankert. Also das ist so, das ist das instinktive Reaktionszentrum des Menschen, das Signal signalisiert. Das ist dieser älteste Teil des Gehirns. Und dieser frühzeitliche Teil des Gehirns nennt sich Amygdala. Amygdala ist so ein kleines Teilorgan des Gehirns, das im Grunde immer nur ein einziges Signal aussendet. Better be safe than sorry. Also immer dann, wenn wir uns bedroht fühlen, also egal, ob das jetzt objektiv nachvollziehbar oder nur subjektiv empfunden ist, schlägt die Amygdala Alarm. Und zwar laut.
Ja, ich meine, die Amygdala ist eigentlich, wenn es sie sich nicht gäbe, müsste man sie erfinden. Das ist eigentlich ein tolles Ding, ja. Weil es wirklich dir hilft, sozusagen in Situationen die Angst zu erkennen. Aber sie schlägt eben auch nach hinten los, weil die Amygdala manchmal überzieht. Ne?
Genau.
Und das rationale Denken, also unser logisches Denken, auf das wir alle so wahnsinnig stolz sind, das nimmt die regelrecht in Geiselhaft. Der für rationales, logisches Denken zuständige präfrontale Kortex, also das, was wir hinter der Stirn haben, ne, direkt hinter unserer Stirn, wird schlicht und einfach gekapert. Der wird außer Kraft gesetzt. Und dann passiert es eben, das kennen Sie alle, dann wird die Situation nur noch schwarz oder weiß gesehen.
Richtig oder falsch.
Ne, gut oder schlecht. Unser Urteilsvermögen schwindet. Und es wird immer schwieriger, auch das größere Bild zu sehen, so den Schritt zurückzutun, Distanz zu schaffen und Alternativen zu sehen.
In dieser Kaskade der Angst, also in diesem sozusagen in diesem Fahrstuhl, der immer tiefer geht, übernimmt dann im Grunde die Amygdala die Regie über das Handeln. Und die hat eben, und das ist eine Stärke und eine Schwäche zugleich, eigentlich ein super beschränktes Programm. Ja, also sie hat eigentlich nur drei unterschiedliche Reaktionsmuster. Also wir nennen das ja immer diese drei tierischen Fs, ja, den animalischen Reaktionsdreiklang sozusagen. Fight, Flight or Freeze. Also Angriff, Flucht oder Erstarrung. Und wenn wir ehrlich sind, wie die erste Stufe dieser Angstkaskade aussieht, das haben wir ja nun schon wirklich häufiger auch im Klientenkontext erlebt.
Ja, ne? Also, wir selbst, am eigenen Leib.
Also wir sind genau. Ja selber dann teilweise in Anführungsstrichen Zielscheibe solcher Konfrontationen geworden. Also wenn man den Leuten dann mal hartes Feedback gibt, was sie nicht gewohnt sind, dann verfallen natürlich viele Manager, gerade die, die unbewusste Ängste haben, instinktiv in diesen Aggressionsmodus. Ne, und wir erleben dann, was ja Teammitglieder uns vorher oftmals auch in den Gesprächen berichtet haben, direkte persönliche Angriffe, Drohgebärden, Einschüchterungsversuche, all diese Dinge kommen dann zum Vorschein und wird das manchmal noch mit so schönen Argumenten irgendwie verbrämt nach dem Motto, druckvolle Führung ist alternativlos. Aber das sind alles eben Dinge, wo man sagt, wenn man da rangeht, dann kann man an der Intensität dieser Reaktion wirklich sehen, dass es da unten im Fahrstuhl schon ziemlich weit nach unten gegangen ist.
Ja, und das ist nicht immer schön, aber das sind natürlich tolle Situationen, wo man in der Situation zeigen kann, was gerade passiert. Das ist ja, das nennen wir immer so Case in Point. Mhm. Genau hier sehen wir gerade, was für ein Verhalten getriggert wird, wenn Druck aufgebaut wird. Ja, das ist diese Angstkaskade, nenne ich das mal, im Innen. Aber spannend ist es ja auch, also das, was in einem selbst passiert. Und jetzt wird ja eigentlich spannend, was passiert denn dann, wenn man selbst in solche Verhaltensmuster verfällt, was passiert denn dann eigentlich im Umfeld? Weil wir leben ja nun mal nicht in abgeschlossenen Räumen, sondern unser Verhalten, das dann angstgetrieben ist, das hat ja Folgen. Und das erzeugt so etwas wie eine Abwärtsspirale der Angst im Umfeld. Also beides hört sich nicht gut an, ne? Angstkaskade und Abwärtsspirale der Angst.
Nein, das ist jetzt nicht.
Und das eine verstärkt noch das andere. Ja. Das ist jetzt nicht so dolle.
Nee, das stimmt.
Ja. Deshalb schauen wir uns die dritte Frage an. Welche Wirkungen hat Angst eigentlich nach außen, also im sozialen Umfeld? Angst wirkt ja eben nicht nur auf die eigene Haltung, auf die Denkweise und die Psyche, sondern Angst wirkt ja natürlich auch nach außen. Und das gilt ganz besonders in so einem intensiven sozialen Umfeld wie im Management. Das ist die entscheidende Erkenntnis. Angst schränkt die Fähigkeit zur Zusammenarbeit, zur Kollaboration massiv ein.
Damit können natürlich die Folgen für Unternehmen dramatisch sein. Es gibt ja dieses schöne Buch von Jim Tumm, Radical Collaboration. Es ist ein ehemaliger US-Richter und Autor. Und der hat das sehr prägnant mal auf den Punkt gebracht. Der hat gesagt, you cannot compete externally if you cannot collaborate internally. Also auf gut Deutsch, ein Unternehmen, das im Innen nicht wirksam zusammenarbeiten kann, kann im Außen auch nicht wirksam im Wettbewerb bestehen. Und diese Angst löst eben häufig eine Abwärtsspirale aus, die Kollaboration erschwert.
Ja, diese Logik dahinter ist ja eigentlich ganz einfach zu erklären. Diese Logik hinter dieser Abwärtsspirale. Denn, das haben wir auch schon häufiger gesagt, viele besonders erfolgreiche Manager haben ja so einen kompetitiven Mindset. Die befinden sich ja vielfach so in einem Dauerwettbewerb. Mental, mhm, nenne ich das jetzt mal. Sie haben so die Vorstellung, dass sie sich gegen die Konkurrenz durchsetzen müssen, immer und überall. Wir nennen diese Manager-Typen Siegermanager oder Alphas. Wobei man das auch von sich selbst durchaus in den frühen Phasen, ne?
Wir waren nicht ganz anders.
25 Jahren auch selbst kennen. Also,
nein, absolut.
Sich durchsetzen zu müssen im Wettbewerb Dauerzustand, ja, das kenne ich auch.
Ja, absolut.
Also das ist eigentlich ein absolut verbreiteter Typus im Management und je höher in der Hierarchie, ganz klar, desto verbreiteter. Also wir haben mal so geschätzt, wenn wir überlegen, in den letzten 25 Jahren, ich würde sagen, so an der Spitze von Unternehmen dürfte so 80-90% aller Manager so in diesem Typus des Siegermanagers handeln.
Finde ich auch, ist eine gute Schätzung. Ne? Passt, absolut. Es ist ja so ein, wie so ein zweischneidiges Schwert. Ja, also auf der einen Seite sind diese kompetitiven Alpha-Manager natürlich super gut, wenn es darum geht, Wettbewerb im Außen zu haben. Also Wettbewerb nach außen zu tragen, also gegenüber Konkurrenten am Markt. Also da funktioniert das ja super. Nur das Problem ist eben, im Innern hat das gleiche Verhalten eben fatale Folgen. Diese Manager übertragen ja im Grunde diesen Mindset des Wettbewerbsdenkens als Handlungsprinzip auch auf das Innere des Unternehmens. Und damit eben auf das Verhalten gegenüber ihren Kollegen im Managementteam, gegenüber Mitarbeitern im eigenen Team oder auch gegenüber anderen Stakeholdern. Und das ist natürlich genau dieses Wettbewerbsverhalten, das der Zusammenarbeit schadet und was damit eben genau auch den Unternehmenserfolg in Frage stellt.
Denn diese kompetitive Haltung setzt ja den eigenen Erfolg als oberstes Ziel. Und wir sind ja viel im Englischen unterwegs, da kann man das manchmal so schön knackig ausdrücken.
Stimmt, viel besser. Ne?
Viel besser als im Deutschen. Wir nennen das immer Me over We Mindset. Ne? Um sich einen eigenen Vorteil zu verschaffen, werden eben vermeintliche, wahrgenommene Widersacher oder Rivalen und selbst wenn es die eigenen Teammitglieder sind, so ja fast attackiert.
Ja, kann man schon sagen. Ne?
Ja, manchmal so verdeckt, aber manchmal durchaus auch offen. Also das kriegen wir sehr klar mit. Mhm. Und das Resultat ist klar. Wir haben das schon häufig gesehen. Das ist so eine konfrontative, fast aggressive Atmosphäre in so einem Team. Und das kann manchmal so unter der Decke sein, also so subtil, nicht so ganz offen und manchmal richtig klar offen. Ne, da werden so Spitzen und Punkte gesetzt, wo du denkst so, ups, okay.
Ich habe das ja auch selber genug erlebt. Ja,
ja genau.
Ne, also mir ist das durchaus auch widerfahren und vielleicht bin ich dann nicht nur Opfer, sondern auch Täter gewesen. Das will ich gar nicht ausschließen. Aber was eben daraus entsteht, ist eben so eine konfrontative Atmosphäre. Und diese konfrontative Atmosphäre schafft eben unweigerlich eine Atmosphäre der Angst. Das ist eben genau das Problem. Angst ist infektiös. Also vielleicht haben einige Hörer das schon mal erlebt. Ich selbst öfter unter verschiedenen Bedingungen. Und mit diesem verdeckten oder offen aggressiven Verhalten schaffen Managerkollegen eben eine Situation von Druck und Stress. Aus diesem Druck und Stress heraus reagieren eben die Teammitglieder eben auch mit Angst. Also Angst gebiert Angst, kann man vielleicht sagen. Auch wenn man sich dieser Tatsache im Moment gar nicht bewusst ist. Wenn dann Angst eben Angst gebiert oder Angst triggert, dann greift eben dieser faszinierende automatische Reaktionsmechanismus, also aggressives oder kompetitives Verhalten anderer, aktiviert sogenannte Defensiv- oder Abwehrmechanismen bei mir selbst.
Was ich so cool finde, das ist ja eigentlich die These von Jim Tamm, ist, dass diese Defensivmechanismen eben nicht gegen die Kollegen gerichtet sind, sondern die Defensivmechanismen dienen vor allem dazu, sich selbst vor der eigenen Angst zu schützen. Das ist eigentlich ein cooler Gedanke. Yeah. Oder genauer gesagt, was heißt eigene Angst? Also vor den negativen Emotionen, die mit dem Bewusstwerden der Angst verbunden sein könnten.
Diese Defensivmechanismen reagieren vor allem dann, wenn wir einen Angriff spüren auf die drei wichtigsten Dimensionen, die eigentlich unsere Identität als Mensch und Führungskraft ausmachen. Und die sind eigentlich, wenn man ehrlich ist, sehr, sehr oft Angriffen ausgesetzt. Das ist erstens mal unsere fachliche oder inhaltliche Kompetenz. Da sind wir verwundbar und fühlen uns immer verwundbar. Die zweite Dimension ist unsere soziale Bedeutung oder Wichtigkeit. Wir alle wollen ja anerkannt sein. Und wenn wir daran angegriffen werden, löst das notwendigerweise Angst aus. Und die dritte Dimension ist, ich nenne das jetzt mal, unser persönliches gemocht werden wollen. Also wir möchten ja alle irgendwie von anderen in unserem Umfeld gemocht werden. Und wenn das angegriffen wird, dann ruft das eben Angst hervor. Und das ist eben genau das, was du vorhin gesagt hast. Diese Defensivmechanismen schützen uns also eigentlich nicht primär vor anderen Menschen, sondern vor den negativen Emotionen, die aus der Angst entstehen und die wir einfach nicht wahrnehmen wollen.
Das finde ich wirklich einen klugen Gedanken, dass es um diese Defensivmechanismen geht. Und die sind halt so vielfältig wie wir selbst. Mhm. Ja? Aber wenn wir sie kennen, können wir sie im Moment eben wahrnehmen und bewusst überwinden, sozusagen Distanz dazu schaffen. Und warum ist das eigentlich so entscheidend? Ja, weil Defensivmechanismen in uns nun mal auch Defensivmechanismen bei anderen hervorrufen, weil wir natürlich damit anders auf die Umwelt reagieren. Mhm. Und ebenso wie die Angst sind auch die Defensivmechanismen, die sie hervorruft, infektiös. Sie sind praktisch der Tod eigentlich, würde ich sagen, jeglicher Zusammenarbeit, ne, und wirksamer Kollaboration. Also, denn Kollaboration wirkt eben von innen nach außen. Das ist das Fiese dran.
Und das Tückische, das eben diese Abwärtsspirale produziert. Also wer selbst defensiv ist, ruft durch sein Verhalten wiederum Defensivmechanismen bei anderen hervor. Und das ist eben diese dynamische Abwärtsspirale, die wirksame Zusammenarbeit eigentlich fast in jeglicher Form unmöglich macht. Also wenn du in dieser Abwärtsspirale unterwegs bist, dann brauchst du an das gemeinsame Fact-Finding oder Problem-Solving oder Entscheidungsfindung gar nicht zu denken. Das ist einfach so ein unproduktives Miteinander, dass man niemals zum Kern der Sache eigentlich vordringt.
Ein besonders eklatantes Beispiel von diesen Defensivmechanismen, so nach dem Motto, ich schütze mich jetzt, ne, um diese Angst praktisch zu leugnen, das haben wir ja mal erlebt bei einem Manager eines internationalen Konzerns, der in London sesshaft war. Und ihm waren tatsächlich seine Ängste nicht bewusst, weil er gelernt hatte, seine Ängste zu unterdrücken oder abzutun. Und sich damit tatsächlich mit Defensivmechanismen dagegen zu immunisieren. Und das Fatale war, was ist natürlich so ein Resultat? In Stresssituationen rutschte er in unkontrollierbare Reaktionen ab. Er agierte nicht, sondern er reagierte nur noch im Autopiloten. Und das in unangenehmster Weise, ehrlich gesagt.
Das waren wirklich immer unangenehme Diskussionen. Und auch wenn man ihn in dem Team beobachtet, man konnte ja immer genau sehen, der hatte wirklich diese Verhaltensroutinen aufgebaut, die für andere wirklich schwer erträglich waren, inklusive unser selbst. Also dieses Starrköpfige, dieses Rechthaberische, dann immer dieses schnelle Schwarz-Weiß-Denken, dieses Polarisieren, kein Zentimeter Bodenpreis geben und dann am Ende immer noch ein Argument hervorziehen, das letzte Wort haben wollen und eben dieses und das war ja das besonders, ja, möchte man sagen, fast perfide. Der Mann war ja super intelligent.
Ja, absolut.
Und der hat eben diese intellektuelle Brillanz eigentlich dazu genutzt, irgendwie alles auch immer zu intellektualisieren. Also,
ja, genau.
Die Leute im Prinzip intellektuell schwindelig zu spielen.
Dann wie so in eine Ecke zu stellen.
Ja, genau. Und das ist natürlich eine super sublime Form der Aggression, um andere einzuschüchtern und sich selbst unangreifbar zu machen.
Ja, und das tat er ja genau auch im Gespräch mit uns. Also in dem Moment, in dem er gemerkt hat, dass es nicht so lief, wie er wollte, ging er in eine massive Angriffshaltung.
Ne? Ja, das war sehr unangenehm.
Sehr, sehr von oben herab.
Ja. Und ich meine, natürlich kann man jetzt immer sagen, Leute, jetzt überpsychologisiert die ganze Sache man nicht. Also wir erinnern uns ja noch an Abraham Zelesnik im zarten Alter von 84 oder wo wir ihn in Harvard kennengelernt haben. Ja. Mit diesem schönen Satz, beware of wild psychology. Also Vorsicht vor wildem Psychologisieren. Aber wenn man sich die Intensität dieser Defensivmechanismen anguckt, dann muss man schon sagen, sie sind ein wirklich guter Indikator für die Intensität der wahrgenommenen Bedrohung.
Ja.
Ja, und damit eben auch für die Intensität und die Macht dieser tiefsitzenden Ängste.
Das ist eigentlich cool, ja, dass man sagt, sozusagen, je intensiver die Reaktion, desto größer die Ängste dahinter.
Ja, das ist so. Und man muss natürlich auch sagen, gerade erfahrene Manager verfügen natürlich über so ein ganzes Repertoire an Defensivmechanismen. Also wir sehen die ja, beobachten die ja manchmal, wenn wir an diesen Meetings teilnehmen, auch ganz, ganz plastisch. Also dieses, kennst du dieses Rückzug in tödliches Schweigen? Ja, das ist ja ein Ding. Also man weiß sozusagen, der zieht sich bewusst zurück und demonstriert Schweigen.
Ja.
Dann gibt's, das gibt's nicht so häufig, aber kommt auch vor, Rückzug in die Opferhaltung, nach dem Motto, alle sind gegen mich. Was natürlich auch häufig vorkommt, ist dieses Blamen, also
zuhören,
andere
genau.
beschuldigen oder beschämen, aber nicht so, nicht oftmals nicht ganz so offen, sondern mehr so subtil. Dann gibt es dieses, beobachten wir häufiger, dieses Alles-oder-Nichts-Denken, ne? Also entweder das eine oder das andere und dieses Schwarz-Weiß-Denken, dadurch werden die anderen dann immer in so eine Art unmögliche Ecke gestellt.
Ja, yeah, oder dieses, erinnere ich mich auch, dieses, entweder machen wir es so, wie ich es will jetzt hier, oder gar nicht.
Genau.
Und das als so,
ja, my Business, way or the highway.
Als Leiter der größten Business-Unit eines Konzerns, gut, da muss man auch schon mal fragen.
Ja, genau. Und dann gibt es natürlich auch mehr so, ich sage mal, innere Defensivmechanismen, dieses obsessive Denken, also dieses Overthinking. Wenn man im Grunde sich so in so Denkspiralen immer weiter hineinsteigert und im Grunde dann nicht wirklich zu einem vernünftigen Ergebnis kommt. Also du hast es mal in einer anderen Folge mal Rumination genannt. Also dieses Wiedercoin ist das ein bisschen.
Okay.
Ne? Und dann gibt es natürlich noch andere, ich sag mal, dann wieder bewusstere Defensivmechanismen, wie dieses, es gibt dieses schöne englische Wort Catastrophizing. Ja, also immer die Katastrophe an die Wand malen.
Ja.
Also wenn man es so nicht macht, dann bricht hier mehr oder weniger alles zusammen. Und dann natürlich dieses Muster, was wir eben auch bei John erlebt haben, diese Intellektualisierung oder Informationsüberflutung der Anwesenden, also um ihm das Gefühl der Inkompetenz zu geben und sich selber für kompetenter zu halten, als man ist. Also es gibt ein riesen Repertoire davon, aber wenn man sie kennt, kann man sie eben auch beobachten und das ist schon mal sehr, sehr hilfreich.
Ja, und alles sind eigentlich ziemlich sichere Anzeichen für tiefsitzende Ängste. Ja, da geht etwas in einem ab, entweder bewusst oder unbewusst, weil man es leugnet und man kann das nicht besprechbar machen. Das ist die Schwierigkeit.
Mhm. Genau.
Und es gibt einfach zwei so schöne Sätze, die wir immer wieder auch nutzen und die das immer wieder auf den Punkt bringen, was wir gerade reflektiert haben. Der erste Satz lautet: Angst erzeugt Reaktion, nicht Aktion.
Mhm.
Das ist das Problem. Und der zweite Satz lautet: Angst erzeugt Konfrontation, nicht Kollaboration. Das ist das Problem. Gerade im Management führt das zu einer absolut fatalen Dynamik. Wir haben gesehen, wie die Angst nach innen in einem selbst wirkt und man als Mensch da ganz normal gefangen ist, als Manager genauso wie jeder andere Mensch. Und damit wirkt natürlich Angst auch unweigerlich nach außen im sozialen Kontakt. Und deshalb ist es umso wichtiger, dass wir uns die vierte Frage stellen. Was kann denn jeder tun, um sich nicht von Ängsten bestimmen zu lassen? Denn da ist der Startpunkt von allem. Ja, ich muss im Grunde an mir selbst arbeiten, um nicht so eine Angstkaskade und damit dann eine Abwärtsspirale der Angst im sozialen Umfeld auszulösen. Wir können Angst ja nicht am Entstehen hindern, aber wir können lernen, produktiv mit unserer Angst umzugehen. Darauf kommt es ja eigentlich an. Und damit kommt so eine wunderbare Fähigkeit des menschlichen Gehirns ins Spiel, die Neuroplastizität.
Ich liebe die Neuroplastizität.
Es ja, ist wirklich, das weiß
also
ich.
Total gut. Also, ja. I just love it.
Ja? Wirklich, wir müssen wirklich mal ein Hoch auf die Neurowissenschaften singen.
Wirklich, wirklich.
Dass sie uns diesen Begriff geschenkt haben.
Ja, wirklich, wirklich. Das ist absolut wahr. Denn, und das ist ja, wie gesagt, diese tolle Einsicht der Neurowissenschaft. Neuroplastizität sagt, unser Gehirn ist vereinfacht gesagt fähig, als Reaktion auf eine sich verändernde Umwelt permanent neue neuronale Verbindungen oder Pfade zu knüpfen. Und das ist ja einfach total genial. Also unser Hirn ist so eine Art anpassungsfähiges, adaptives Organ und kann eben super geniale Anpassungsleistungen erbringen. Das Schöne ist, das hört eben nicht im Alter von 3 Jahren auf oder im Alter von 30, sondern das geht bis ins hohe Alter.
Ja, genau. Die Ausrede ist weg, so nach dem Motto, das lerne ich nicht mehr oder ich kann mich nicht mehr ändern. Vergessen Sie es, wir haben Sie am Haken.
Die Neurowissenschaft hat den Gegenbeweis erbracht.
Genau.
Und sie hat sogar nicht nur den Gegenbeweis erbracht, sondern sie hat sogar noch etwas anderes erbracht. Sie hat gezeigt, wir können eben nicht nur diese neuronalen neuen Pfade ausbilden, sondern wir können den Prozess der Bildung kontrollieren. Das heißt, wir können uns entscheiden, welche neuen Bahnen wir in dieses Gebüsch hineintrampeln wollen und welche alten wir verlassen wollen. Also wir können uns entscheiden zu sagen, wir wollen uns in einer bestimmten Art und Weise neu trainieren und neu einrichten. Und das ist eben genau dieser Effekt von Entscheidung und disziplinierter Praxis.
Wir können also lernen, wie du gesagt hast, uns nicht unbewusst von der Angst beherrschen zu lassen.
Genau.
Wenn wir regelmäßig neue Denkroutinen, quasi neue Muskeln trainieren, dann bildet die Neuroplastizität in unserem Gehirn neue Nervenverbindungen aus. Und diese neuen Denkroutinen im Gehirn kann jeder ganz gezielt aufbauen. Dafür gibt es so Mikrotechniken und Übungen, die man eigentlich täglich anwenden kann. Also Wenn man sie einmal im Monat anwendet, dann hilft es nichts. Mm-mm. Aber wenn man das täglich trainiert, über einen bestimmten Zeitraum, dann können wir tatsächlich neue Denkroutinen aufbauen. Und dann wird das Gehirn mit dieser Neuroplastizität quasi wie so ein mächtiger Verbündeter für das neue Denken. Ne?
Das haben wir ja auch schon mal in einer Podcast-Folge im letzten Jahr, glaube ich, besprochen.
Bei Selbstführung, glaube ich. Genau.
Es gibt eben eine ganze Vielzahl dieser, ja, nennen wir sie mal Train-the-Brain-Mikrotechniken, also Gehirntraining.
Auch wieder so schön Englisch, ne?
Auch so schön Englisch.
Hört sich auch viel netter an als
klingt viel besser. Trainiere dein Hirn klingt irgendwie so ein bisschen merkwürdig. Ja. Aber es gibt eben diese Mikrotechniken, mit denen man neue neuronale Verschaltungen aufbauen kann. Aber wenn wir auf die Angst schauen, ist natürlich der wichtigste Schritt der allererste. Sie müssen sich einfach ehrlich ihrer Ängste bewusst werden. Verdrängen und leugnen oder ist ja nicht so schlimm, hilft nicht.
Ja, die entscheidende Frage ist eigentlich, begreife ich mich als Lernender? Will ich da reingehen oder weiß ich schon alles? Also bin ich ein Nicht-Lernender?
Oder schaue ich davor zurück?
Da Sie ja bestimmt Lernender sind. Wir wollen Ihnen mal 4 Techniken skizzieren, die total einfach sind und die Sie in dieses Thema Angst abbauen und sich der Ängste bewusst werden, reinführen werden.
Das ist natürlich jetzt nicht so, dass wir ein umfassendes Anti-Angst-Programm vorlegen können.
Aber,
wollen wir auch nicht. Aber es gibt eben einfach Techniken, kann man sagen. Und die Technik Nummer 1, die erste wichtige Technik, ist zunächst erstmal die Angst anzunehmen. Also nur wer seine Angst anerkennt und bewusst mit ihr und nicht gegen sie arbeitet, regt eben diese Neuroplastizität an. Und wenn wir das tun, dann können wir Situationen, die wir vorher praktisch so fest als Bedrohung verdrahtet hatten, im Grunde reprogrammieren als normale Ereignisse. Also Situationen, die vorher Angriffsverhalten oder Schockstarre oder Defensivmechanismen ausgelöst haben, die können wir systematisch auf eine Art bloße Herausforderung reduzieren. Aber dieses neue Einpendeln setzt eben, also so diese Modellierungsleistung, die setzt eben die Begegnung mit der Angst voraus. Und das ist das ganz Entscheidende. Der Trick ist, sich nicht von jedem einzelnen Gedanken in so eine tiefe analytische Auseinandersetzung hineinziehen zu lassen. Also in diese Rumination, wie du das mal genannt hast, Anke, die einen ja bei der Problemlösung eh nicht voranbringt. Ja, also das sind ja auch diese Abwärtsspiralen im Denken, in die man dann hineingerät. Also die Regel ist, wenn Sie länger als 2 Minuten über ein Problem nachgedacht haben und sich einer Lösung nicht genähert haben, hören Sie einfach auf. Also machen Sie sich ein inneres Stoppschild. Denn dann wissen Sie, Sie sind in dieser Grübelspirale und wenn Sie das aufhören, dann ist die Chance eben groß, dass Sie sagen, ich begebe mich eben nicht in diese Abwärtsspirale des Grübelns über die Angst.
Also, das ist die erste Technik, wirklich die Angst annehmen. Die zweite Technik, die finde ich ja total toll, die finde ich ja am schönsten eigentlich, mit der spiele ich ja immer so nett.
Ja, absolut.
Das ist die Angst beim Namen nennen. Also das ist so der hilfreiche Schritt raus aus der angstgetriebenen Reaktion hinein in die Aktion. Und dass wir uns wieder so ganz bewusst Distanz zu unseren Ängsten verschaffen. Wir können ja nicht ändern, was wir nicht wahrnehmen, aber wir können unsere Ängste bewusster wahrnehmen. Und das heißt, wir können eigentlich lernen, unsere Gefühle zu beobachten, anstatt uns von ihnen leiten zu lassen. Schon wenn wir unsere Emotionen einfach nur beim Namen nennen, gewinnen wir schon Abstand. Also so nach dem Motto, da kommt sie wieder, meine Angst, kenne ich. Statt zu sagen, ich bin ängstlich. So erkenne ich meine Angst als meine an, aber ich bin nicht mehr meine Angst. Es ist ein entscheidender Unterschied, ob ich sage, da kommt die Angst, oder ob ich sage, ich bin ängstlich.
So hast du die Angst und nicht die Angst hat dich.
So habe ich die Angst und nicht die Angst hat mich. Das ist ein total guter Konnex. Ich bin nicht mein Gefühl, ich habe nur das Gefühl. Das nennt man im Englischen Labeling. Und damit schaffe ich ganz bewusst Distanz zwischen mir und meinen Emotionen. So nach dem Motto, da bist du ja wieder, kenne ich schon, brauche ich nicht.
Go away.
Go away. Ich liebe das.
Ja, genau. Da sind wir bei der dritten Technik, die ist auch total gut. Das ist Mental Rehearsal oder ich sage mal so mentale Vorbereitung oder mentales Trockenschwimmen, könnte man vielleicht sagen. Mhm. Also man kann sich ja auch auf den Umgang mit der Angst systematisch vorbereiten, wie sie in so einer Art ja, Trainingslauf oder Trockenschwimmen. Und das ist eben genau dieses Mental Rehearsal. Man begibt sich bewusst mental in eine solche angstbehaftete Situation, also das Meeting, das stressvolle oder die Diskussion mit dem CEO, die gegebenenfalls angstbehaftet ist. Und dann stellt man sich eben möglichst plastisch vor, wie das abläuft. Und zwar mit allen Emotionen und allen physischen Reaktionen. Es geht nicht darum, diese Situation im Vorhinein zu durchdenken oder nur zu durchdenken, sondern es geht vor allen Dingen darum, diese Situation im Vorhinein zu durchfühlen. Und das ist unheimlich wirksam, mhm. Dieses Durchfühlen,
mhm, gut.
Weil nämlich auch durch dieses Training nicht auf dem Platz, sondern abseits des Platzes, werden eben genau diese neuronalen Pfade geformt durch die Neuroplastizität. Also diese neuen Pfade, die in diesem Training gebahnt werden, die helfen einem dann eben auch in der Angstbewältigung in der realen Situation. Denn das ist ja das Schöne an Neuroplastizität. Sie funktioniert eben nicht nur in den realen Situationen, sondern auch in vorgestellten. Unser Gehirn unterscheidet nicht, ob ich tatsächlich eine Erfahrung mache oder ob ich mir diese Erfahrung nur vorstelle.
Das ist auch unglaublich.
Das ist genial, weil das ist
Gehirn
ja
ist schon ein cooles
Organ. Ist schon eine coole Socke, ja, das muss man sagen.
Ja, finde ich auch.
So ein bisschen wie beim Militär irgendwie, so was beim Militär das Manöver ist. Also du bereitest dich im Prinzip auf ein Handeln unter Druck vor, aber abseits der konkreten Situation. Das heißt, du bildest Routinen für Situationen, in denen du bisher eigentlich keine Routinen gehabt hast. Funktioniert super.
Und ich habe noch eine vierte Technik. Und das ist die Technik überhaupt. Üben, üben, üben.
Genau.
Ohne das geht es nicht.
Das ist keine Technik, das ist einfach ein Muss.
Es ist ein Muss. Aber es ist wirklich ganz entscheidend. Denn durch die konsequente Auseinandersetzung mit der Angst kann man eine Haltung entwickeln, in der man selbst an der Angst wächst. Dafür muss ich aber eben üben. Sobald sie eine Belastung als kontrollierbar statt unkontrollierbar empfinden, wird ja aus einer Bedrohung eine Herausforderung. Und aus Angst könnte Zuversicht werden. Ich verändere eben meine Wahrnehmung und meine Haltung zu möglich wahrgenommenen Gefahren. Denn die Psyche kann durch kontrollierten, massiven Stress überkompensatorisch wachsen. Das ist wie Muskeltraining. Denn auch bei hartem körperlichen Training bauen wir ja mehr neue Muskeln und neue Kraft auf, als für die Belastung eigentlich notwendig ist. Der Körper lernt nach der Drucksituation und nach der Stresssituation, sich ja neu anzupassen und für noch größere Belastungen gewappnet zu sein. Und genauso ist das mit der Psyche.
Ja, das ist genau das Faszinierende. Also indem wir bewusst Stresssituationen suchen, die eben diesen Umgang mit der Angst erfordern, stärken wir uns und wachsen mental in so eine Art emotionale Überlast. Das ist einfach perfekt, weil es gibt eben Systeme, die zerbrechen nicht unter Druck, sondern sie werden besser und stärker, wenn sie mit Unsicherheit und Stressoren und Risiken konfrontiert werden. Und die Psyche ist eben ein solches System, das an Überlast wächst. Und in dieser Drucksituation lernt sie eben dann im zweiten Schritt, sich neu anzupassen und diese neuen überkompensatorischen Wachstumsmöglichkeiten zu erschließen.
Ja, so ist das mit der Angst. Dem Tabu im Management. Immer noch nicht mit beiden Händen gepackt und daran gearbeitet.
Mhm. Tja. Dabei ist es eigentlich einfach.
Aber alle vermeiden's.
Ja.
Das ist leider so. Lass uns doch nochmal zum Schluss Walter Kielholz zu Wort kommen lassen und in seinen Worten die Erfahrung zusammenfassen, die wir auch in den letzten 20 Jahren immer wieder in unserer Arbeit mit Top-Managern gemacht haben.
Ich bin der Ansicht, dass Angst im Management heute sehr viel verbreiteter ist als vielfach angenommen. Und ich bin der Überzeugung, dass nur ein sehr bewusster Umgang mit den Ängsten, sei es in der Management-Ausbildung oder in Diskussionen in den Management-Teams und Geschäftsleitungen der Firmen, Erleichterung schaffen kann. Nur Manager, die dies akzeptieren und auch dazu stehen, können damit fertig werden.
Darum geht es. Hat er gut formuliert.
Sehr gut.
Angst ist real. Angst ist weit verbreitet. Und Angst richtet enormen Schaden an im Management. Jeder von uns kann und muss sich dieser Aufgabe stellen, den eigenen Ängsten bewusst zu begegnen und sich mit ihnen auseinanderzusetzen. Dann Distanz zu schaffen. Immer wieder mit diesen vielen kleinen Techniken. Und dann, und das ist das Coole dran, dann können wir Angst nämlich als das entdecken, was sie auch sein kann. Ein großartiger Lehrer. Denn Gerald Hüther hat das mal so formuliert, Angst hat einen unverdient schlechten Ruf, denn sie birgt ein unterschätztes, produktives Potenzial. Angst kann ein großer Modellierer sein.
Das war unser erster Podcast über das Tabu im Management, die Angst. Wir hoffen, Sie fühlen sich inspiriert oder vielleicht auch ermutigt, über diese Themen etwas weiter nachzudenken und vielleicht auch Ihrer Angst hier und dort ein bisschen mutiger zu begegnen. Wir freuen uns auf alle Fälle auf Ihre Erfahrung, Ihr Feedback, Ihre Ideen und auch Ihre Fragen.
Ja, wenn Sie weiter in dieses Thema einsteigen möchten und noch ein bisschen mehr verstehen möchten, dann schauen Sie doch mal in unser letztes Buch, Die 7 Mythen der Führung, ein Neuanfang. Dort ist einer der 7 Mythen der Angstmythos. Und die gute Nachricht ist, auch das gibt es als Hörbuch von Kai und mir gesprochen.
Mailen Sie uns bitte gern. Wir haben ja vorhin schon gesagt am Anfang, wir freuen uns immer unendlich über Ihre Mails und Ihre Feedbacks, die wir bekommen. Unsere E-Mail-Adresse finden Sie wie immer in den Shownotes und in der Beschreibung dieses Podcasts. Auch den Link zu unserem Buch finden Sie ebenfalls in den Shownotes und auch dort in der Beschreibung des Podcasts.
Wir sind in 2 Wochen wieder bei Ihnen. Ha, und dann geht es um
Martin Winterkorn.
Genau. Oder Management bei Angst. Den 2. Teil zu Angst im Management. Wir freuen uns schon auf Sie. Und wir wünschen Ihnen in der Zwischenzeit viel Freude am Führen.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.